SWR 2.
Ja, etwas mehr Muße wäre schön, denken wohl viele von uns angesichts des immer stärker werdenden Leistungsdrucks und dem damit verbundenen Verlust von freier Zeit. Doch was passiert genau, wenn man plötzlich mehr als genug Zeit hat? Beispielsweise, weil man krank ist und nicht arbeiten kann. Und wie geht die Gesellschaft um mit jemandem, der sich den Luxus leistet, nicht um des Geldes willen zu arbeiten, weil er davon schon genügend besitzt? Über diese Fragen diskutiert Maya Brändli mit zwei Gästen, die einen ganz eigenen Blick auf das Thema Muße haben.
Ich begrüße meine Gäste zu diesem Gespräch, ein Gespräch, das verschiedene Tabuzonen tangieren wird. Und damit wir freier reden können, haben wir uns für ein Pseudonym entschieden. Der eine Herr stammt aus Basel, ich werde ihn Herr Basler nennen, der andere stammt aus Bern, ich werde ihn Herrn Berner nennen. Einstiegsfrage, Herr Berner, als ich Sie anfragte für ein Gespräch über die Muse, ob Sie da mitmachen würden, da sagten Sie ganz spontan ja, schon, allerdings hätten Sie vor ein paar Jahren wesentlich lieber über die Muse gesprochen als heute. Warum das?
Ja, ich hatte eigentlich immer einen positiven Bezug zu Muse und zum Müßiggang. Das hat sich nun in meiner neuen Lebenssituation ein bisschen verändert.
Und diese Lebenssituation, wie sieht die aus?
Die Lebenssituation heute ist, dass ich nicht mehr arbeitstätig bin, nicht mehr Lohnempfänger bin. Ich hatte nach einer starken Krankheit, die ich immer noch habe, Depression, bin ich nun zu Hause und lebe aufgrund einer Rente.
Herr Basler, auch Sie reagierten auf meine Anfrage, ob Sie da bei dieser Sendung mitmachen würden, mit einer kleinen Geschichte. Sie erzählten von einem Kurs und der Kursleiter sagte dann, ja, stellen Sie sich vor, Sie hätten 1 Million zur Verfügung, müssten nicht arbeiten. Und Sie haben mir dann erzählt, ja, das hätte Sie zum Schmunzeln gebracht.
Das hat mich zum Schmunzeln gebracht, weil es an meiner Lebenssituation nichts ändern würde, wenn man diese Annahme, die eintreffen würde. Gleichzeitig gehört dazu, dass man sowas nicht in so einem Kurs einfach ausbreiten würde.
Würde, Sie sind vermögend.
Ich bin vermögend, was heißt, ich kann mich den Zwängen des Arbeitslebens so weit entziehen, wenn ich möchte. Und von dem her kann ich frei denken. Also die Idee des Kursleiters war zu sagen, was würden Sie tun, wenn Sie frei bestimmen könnten? Und in der Situation bin ich.
Wenn man heute Freunde und Arbeitskollegen fragt, warum sie so wenig Zeit und warum sie so wenig Muße hätten, dann sagen die meisten, ja, wir müssen Geld verdienen. Sie, Herr Basler, müssen kein Geld verdienen, weil Sie davon schon genug haben. Und Sie, Herr Berner, müssen das auch nicht, weil Sie wegen Ihrer Krankheit eine Rente erhalten. Beide haben also genügend Geld für den Lebensunterhalt und haben aber dadurch sehr viel freie Zeit. Was machen Sie mit dieser Zeit, Herr Berner?
Ich bemühe mich eigentlich, ein gutes Leben zu führen, trotz meiner Depression. Das begann vor 17 Jahren. Und da habe ich oft die Möglichkeit, mich auch zurückzuziehen, weil ich überbelastet bin durch meine Krankheit an sich. Das ist das Positive. Das Negative ist, dass ich dann Schwierigkeiten habe, wieder rauszugehen und mich unter die Leute zu begeben.
Also Sie versuchen quasi mit dieser vielen Zeit zu haushalten.
Genau.
Und ein gutes Leben zu führen.
Und ein gutes Leben zu führen. Ich habe gewisse Fixpunkte in meiner Woche und die helfen mir auch, die Woche einzuteilen und das gibt ein Raster, wo ich mich dann auch dran halten kann.
Was machen Sie konkret den Tag durch, wenn Sie sagen, Sie haben ein Raster?
Den Tag durch, das könnte ich nicht so ganz genau benennen. Also einerseits bin ich sehr ein Fan von Literatur, ich lese sehr viel und da gibt es aber Fixpunkte, zum Beispiel Montagabend, da gehe ich in einen Französisch-Kommunikationskurs. Der Mittwoch ist Segeln angesagt mit meinem Freund, Donnerstag ist Reiten angesagt und zurzeit ist Freitag dann gegen Abend eine Deutschstunde angesagt mit einer Schülerin, die ich Stützunterricht erteile. So.
Okay. Und Sie, Herr Basler, Sie haben ja auch sehr viel Zeit. Was machen Sie mit Ihrer Zeit, mit Ihrer freien Zeit?
Zum einen habe ich eine Familie und habe Kinder, die verbrauchen Zeit oder geben Struktur. Und daneben habe ich diverse Projekte, die ich verfolge. Die Tatsache, dass ich nicht ins reguläre Arbeitsleben eingespannt bin und mich diesen zeitlichen Zwängen entziehen kann, heißt ja nicht, dass ich nichts tue. oder wie man in unserer Familie immer ein bisschen spöttisch sagt, einfach auf dem Bett sitze und Pralines esse.
Sie stammen aus einer Patrizierfamilie, Sie sind vermögend, Sie sind auch Theologe, Sie sind Pfarrer. Warum haben Sie sich entschieden, nicht ins Erwerbsleben einzusteigen?
Faktisch, es tönt da nicht so heroisch, ein Stück weit bin ich einfach auch ins erwerbsfreie Leben gespült worden. Das heißt, ich habe Theologie studiert, ich habe dann gemerkt, dass es in der Kirche als Institution viele Zwänge gibt, die ich mir nicht freiwillig antun möchte, wenn ich das nicht nötig habe. Also ich denke, ich habe einige Kollegen aus der Studienzeit, die würden vielleicht auch lieber nicht in der Kirche arbeiten oder lieber nicht mehr in der Kirche arbeiten, sind aber darauf angewiesen, weil sie dadurch ihr Leben bestreiten. Diesen Zwang hatte ich nicht und deshalb habe ich mich dem entzogen. Auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, wenn man eine kritische Theologie betreibt, die sich auch mit der Frage, was ist gerecht auf der Welt, soll es große Unterschiede geben zwischen Reichen und Armen. Man kann das Gleichnis denken, das berühmte Bild, eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Das müsste man sich ja dann selber auch immer sagen. Und es wäre für mich ein Problem gewesen, so eine latente Verlogenheit zu geraten, wenn ich quasi immer über ideologisch gegen die Reichen sprechen würde, zu denen ich selber faktisch gehöre.
Also ich habe jetzt bei beiden gehört, dass Sie Ihre Zeit, Sie, Herr Berner, strukturieren und durchaus das tun, was viele Leute gern tun würden. Sie gehen segeln, Sie lernen Französisch. Sie, Herr Basler, haben sich aus dem Erwerbsleben ausgeklinkt, um das zu genießen, was Sie tun möchten. Das klingt ja wunderbar.
Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin ein wenig vorbelastet. Als wir 1982 unseren Sohn, als der auf die Welt kam, hatten wir uns, meine Frau und ich, ganz klar dazu dezidiert, dass wir Teilzeit arbeiten. Und da spielt dann das schon, die Muße schon ein wenig hin, weil mir war das wichtig, zu Hause zu sein. Mir war das wichtig, mit meinem Sohn zu sein, ihn zu begleiten in seinem Leben. Und nicht nur zur Arbeit zu gehen, ausschließlich.
Das war bei mir letztlich ganz ähnlich. Wir haben drei Kinder, die zurzeit noch bei uns wohnen. Und meine Frau und ich haben beide kein volles Arbeitspensum gehabt. Und das hat schon damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kinder selber aufziehen. Wir sind beide weniger von den Eltern erzogen worden, selber als von Kindermädchen, obwohl eigentlich die Zeit und die Muße auch vorhanden gewesen wären. Und da war es uns sicher ein Anliegen, ein Gegenmodell zu diesem patrizischen Lebensstil, wo man eigentlich die Eltern keine Zeit haben und kein Interesse an den Kindern und faktisch man das dann bezahlten Arbeitskräften überlässt, die sich dann um die Kinder kümmern sollen.
Das ist ja eigentlich noch interessant. Aus einer anderen Perspektive haben Sie quasi ein ähnliches Lebensmodell gewählt wie wir.
Ich denke, das ist so, ja. Ja. Und ich denke, das ist natürlich auch die Chance, wenn man das hat, wenn man mit Teilzeitarbeit durchkommt, dass man das Zusammenleben und Beziehungen, dass man denen einen eigenen Wert geben kann und die nicht opfern muss, weil man jetzt gerade ins Geschäft muss, weil man was anderes Wichtiges zu tun hat, weil man auf Dienstreise muss.
Jetzt sprechen Sie beide von einer Art von Muße, die Sie selber gewählt haben und die Sie auch pflegen offensichtlich. Haben Sie wirklich Muße?
Damals ja. Damals. Heute würde ich sagen, das ist die Muße eigentlich oft für mich auch eine Krux, weil ich bin dann irgendwo möglicherweise in einer Unruhe. Ich sollte vielleicht irgendwie den Abwasch machen, ich sollte vielleicht die Wäsche aufhängen, irgend sowas. Ich bin dann in der Unruhe, weil ich von meiner gesundheitlichen Situation her das im Augenblick nicht fertig bringe. Und da entsteht eigentlich eine Nicht-Muße. Unter Muße verstehe ich, wenn ich mich seelisch ausbreiten kann, wenn ich gemütlich auch zum Beispiel etwas lese, wenn ich kann reflektieren über das, was ich lese, oder wenn ich auf einen Spaziergang gehe. Sowas ist dann für mich also Müßiggang, Muße und Gehen. Aber das gelingt oft nicht und da steht das dann ein bisschen an bei mir.
Etwas schafft Druck und dann müssen Sie etwas oder meinen Sie müssten etwas.
Genau. Genau. Das kommt sehr oft vor. Und auch wenn ich mir sage, eigentlich bist du in einer privilegierten Lage, denn in einem anderen Land hättest du mit deiner Krankheit wahrscheinlich, ich sag mal, ausgehustet. Wir haben doch immerhin das Privileg, dass man eine Rente für eine Krankheit erhält. Aber auch das kann bei mir Druck entwickeln. Denn ich bin irgendwo abhängig durch Gelder, die ich zwar irgendwann mal aufgebaut habe, aber ich bekomme die von jemandem, dem ich nicht arbeitsmäßig verpflichtet bin.
Herr Basler, können Sie Muße genießen?
Ich tue mich schwer damit und ich glaube, das hat mit den familiären Hintergründen dazu, dass es nicht dazu gehört, einfach die Zeit frei zu verbringen. Ich habe mir auch überlegt, Arbeit ist ja noch ein interessanter Begriff in dem Zusammenhang. Die Tatsache, dass ich nicht zu einer Erwerbsarbeit gezwungen bin, heißt ja nicht, dass ich nicht arbeite. Und es gibt genügend Menschen, gerade in größeren Städten wie Zürich, Basel und Bern, die es sich auch leisten könnten, keiner Erwerbsarbeit nachzugehen, die das aber sehr wohl tun, weil man ja nicht nur arbeitet, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Das Arbeitsleben hat ja auch was zu tun mit zur Sozietät zu gehören, zur Gesellschaft zu gehören, Kontakte zu pflegen, bedeutsam zu sein, Macht entfalten zu können und so weiter. Und ich denke, wenn man ganz verzichtet, wenn man sich ganz zurückziehen kann, was ich nicht kann, dann könnte man vielleicht die Muße pflegen. Aber sonst hat man mindestens Bedürfnis noch, sich irgendwie zugehörig zu fühlen und über Formen von Arbeit oder von Ehrenämtern verbunden zu bleiben mit dem Rest der Gesellschaft.
Herr Basler, Sie sind vermögend. Vermögen verwalten, ist das jetzt Arbeit oder ist das keine Arbeit?
Das ist für mich eine interessante Frage, wo ich manchmal auch ringe, wenn ich so gut protestantisch oder vielleicht baslerisch erzogen mir denke, das geht eigentlich nicht, wie du ein Leben führst, du solltest dringend arbeiten. Das ist noch interessant, gerade wenn man kritische Gedanken entwickelt und vielleicht Aktivitäten entwickelt, die nicht allen Menschen genehm sind, dann hört man noch schnell, wenn der ordentlich arbeiten würde, würde er nicht auf dumme Gedanken kommen. Das überfällt mich natürlich manchmal als Selbstkritik auch. Und dann frage ich mich manchmal, ja gut, wenn ich für fremde Menschen Geld verwalten würde, dann wäre es Arbeit und ich würde mich zahlen lassen. Wenn ich dafür sorge, dass das eigene Vermögen nicht flöten geht, dann soll das keine Arbeit sein. Da tröste ich mich dann manchmal damit, indem ich mir sage, das ist der Unterschied jetzt, in dem, wie ich die Zeit gestalte, nicht wirklich zu unterscheiden, ob ich das für fremde oder eigene Bedürfnisse tue.
Da, wo ich herkomme, aus diesem Haushalt, da war auch Geld vorhanden. Später musste ich dann mal leben, wollte ich mit meiner Frau zusammen, als wir noch nicht und dann später verheiratet waren, sehr spartanisch zu leben. Und heute leben wir nicht so schlecht, wie wenn ich alleine von meiner Rente leben müsste. Und da habe ich habe da interessanterweise ziemlich ein gespaltenes Verhältnis. Und ich kann mir schon sagen, ich wünschte mir irgendwie dies und das und jenes. Ich habe aber mit meiner Philosophie, die sich ein bisschen geändert hat, kann ich mir heute auch sagen, nee, ich kann es auch mit weniger. Und da erlebe ich auch ein Stückchen Freiheit. Die hätte ich aber nicht, wenn ich nicht eine doch recht gut verdienende Ehefrau hätte.
Sie haben vorhin das beide beschrieben, Sie haben Zeit, Sie haben Privilegien, weil diese Zeit auch finanziert ist. Kommt da auch Neid auf bei euren Mitmenschen, die mit euch in Kontakt kommen? Spüren Sie da etwas? Man könnte ja sagen, ach, der hat's schön. Also ich möchte ja auch gerne segeln gehen und ja, ist wunderbar. Ich möchte auch lieber mir aussuchen, was ich arbeiten möchte. Super. Was löst das aus? Was kommen da für Reaktionen?
Ich hatte mir auch überlegt, soll ich das erzählen, dass ich segeln gehe? Nun ist es aber so, es hilft mir in meinem Leben. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass ich mir so einen Freundeskreis gewählt habe, den das nicht eigentlich stört. Das kommt sehr, sehr wenig zum Tragen. Und ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass jemand, der mit sehr wenig leben muss, arbeiten muss von morgens bis abends und dann keine Freizeit mehr hat, vielleicht noch zwei Kinder zu Hause pflegen muss, dass dem eigentlich stinkt, das, was ich hier erzähle.
Könnte ich mir auch vorstellen, wie ist das bei Ihnen, Herr Barres? Was denken Sie, wenn Sie das jetzt hören, aus Ihrer Position heraus?
Ich erinnere mich vor allem an eine Begegnung in Studentenzeiten, hatte ich es auch nicht nötig, mein Studium zu verdienen, sondern ich konnte mich eigentlich dem Studium hingeben und hatte da vorab eigentlich immer ein schlechtes Gewissen. Und hatte einen Kollegen, der sich dann sein Studium verdienen musste und habe mich mit dem mal ausgetauscht und da hat gesagt, weißt du, wenn du dein Studium verdienen müsstest, es würde an meinem Leben kein bisschen etwas ändern. Warum genießt du deine Situation nicht einfach? Und das war für mich wirklich eine ganz entscheidende Begegnung.
Also mir ist auch aufgefallen, Herr Berner, Sie haben gesagt, ja, soll ich das erzählen mit Segeln und so? Es hilft mir in meinem Leben. Also Sie müssen das quasi irgendwie legitimieren, dass sie sich diese Freiheit nehmen. Sie können nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt auf Rente und ich genieße mein Leben. Das darf man so nicht sagen.
In meiner Situation ist es wohl eher so, dass ich mich vor mir selbst am ersten legitimieren muss. Meine Situation ist nun halt schon 10 Jahre so und die Leute haben sich daran gewöhnt. Und ich kann eigentlich nicht einmal sagen, dass ich mit meiner heutigen Situation wegen der Krankheit oder wegen meiner Lebensart Freunde verloren habe. Das kann ich nicht behaupten. Offensichtlich hatte ich schon vorher die richtigen Leute um mich herum. Und da ist ja verrückt, der Druck kommt nicht. Der Druck ist eher bei mir selbst.
Herr Wasler? Das erlebe ich ähnlich, wenn ich das so sagen darf. Ich werde eigentlich selten, also von Menschen, denen es anders geht, werde ich eigentlich nicht angefeindet. Die rechtfertigen muss ich mich letztlich gegenüber der eigenen Herkunftsfamilie. Man tut sowas nicht. Mhm. Während andere schätzen offensichtlich an mir, dass ich dann meine Zeit auch verwenden kann, um qualifizierte Arbeit zu leisten, die nicht honoriert wird, zum Beispiel in ehrenamtlichen Aufgaben, oder dass ich mich für Projekte einsetzen kann, die andere keine Lust hätten anzugehen oder die Möglichkeiten nicht hätten, die durchzustehen. Also ich glaube, ist so das Zweite. Wir reden in meinem Fall ja nicht über neues Geld, sondern über altes Geld. Also es gehört eine Familientradition dazu. Und zu der Familientradition gehört eigentlich auch, dass man irgendetwas mit den Privilegien anfangen muss, das in irgendeiner Form der Gesellschaft wieder zugute kommt. Und ich denke, wenn man das zeigen kann, dann hat man die, mit denen man direkt zu tun hat, mit dem direkten Umfeld keine Probleme. Mhm. Aber interessant finde ich, dass ich eigentlich die Neider auf der Straße, mit denen gehe ich vielleicht aus dem Weg, die kenne ich vielleicht auch nicht, aber so mir geht es ähnlich, die Menschen, die mich kennen, bei denen stoße ich eigentlich nicht auf Widerstand oder auf offenen Neid zumindest nicht.
Es ist ja eine spezielle Runde hier. Wir haben auch ein Pseudonym gewählt, und zwar nicht von ungefähr, sondern weil es normalerweise schwierig ist, sowohl über Geld zu sprechen, wenn man es hat, als auch über Krankheit zu sprechen, eine Depression, wenn man sie hat. Warum darf man nicht über Depressionen reden und warum darf man nicht über Vermögen reden? Jederzeit offen.
Ich glaube, also in meinem Fall hängt es schon auch damit zusammen, in welchen Kreisen man sich bewegt. In der 70er-Jahre-Theologie, wo die Kirche wahrgenommen hat, dass es Entwicklungsländer gibt, dass es Ausbeutung gibt, Nord-Süd-Gefälle, da war man natürlich als Vermögender grundsätzlich immer ein Ausbeuter. Die Frage ist, ob das so eins zu eins stimmt, aber ich denke, der Gedanke, der einen beschäftigt, ist, was ich zu viel habe oder im Überfluss habe, mindestens sehr genug habe, fehlt das nicht vielleicht jemandem anderen? Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, der einen ständig begleitet. Ich kann nicht sagen, mir geht so, wie es mir geht, weil ich so viel geleistet habe, ich habe das verdient, sondern ich habe es eigentlich nicht verdient. Ich habe es durch Geburt, ist mir das zugekommen. Und das ist eine Gesellschaft, die sich über Leistung definiert, was dann auch immer Leistung sei, ist das schwierig, sich das zuzugestehen, zu sagen, dass man eigentlich nichts dafür geleistet hat und trotzdem die Privilegien besitzt. Vor 200, 300 Jahren wäre das etwas völlig anders gewesen. Da hätte man ein standesgemäßes Leben geführt als Landjunker und niemand hätte die Nase gerümpft. Das wäre selbstverständlich gewesen.
Also Sie sind nicht geplagt vom berühmten protestantischen Gewissen, das sagt, man ist nur jemand, wenn man Leistung bringt.
Vielleicht habe ich deswegen Theologie studiert, um mich dieses Gewissens zu entledigen.
Das finde ich gut, denn ich komme immer wieder mal in Diskussionen dahin, wo ich sage, die christliche Religion, die hat uns eigentlich Beten und Arbeiten aufgelegt. Und da denke ich, da sind wir heute noch in diesem Thema verbrämt.
Wobei ich bin nicht sicher, ob es beim Beten und Arbeiten immer um eine Leistung ging, sondern die Mönche haben einfach gemerkt in der Wüste, wenn sie keine Tagesstruktur haben, beginnen sie Visionen zu bekommen und dass das nicht so gesund ist. Also es war wirklich ein Versuch, das alte Beten und Arbeiten war, sich eine Tagesstruktur zu geben.
Mhm. Und da wären wir wieder bei Ihnen, Herr Berner. Sie geben sich ja auch eine Tagesstruktur. Sie haben vorhin gesagt, zu Beginn der Sendung, Sie würden versuchen, ein gutes Leben zu führen, indem Sie sich eine Tagesstruktur geben. Mhm. Und das klingt ja dann wieder wie die Mönche in der Wüste, die das machen, damit sie nicht in Visionen abgleiten.
Mhm. Anderes Stichwort, Mönche, Meditation. Meditation ist natürlich, das ist auch so etwas, das habe ich vorhin nicht erwähnt, weil das mache ich immer wieder mal nicht ganz konsequent zu derselben Zeit, jeden Tag, sondern das mache ich immer wieder einfach mal. Und da habe ich verschiedene zwei Formen, die mir auch die Ruhe und das in mich hineinsinken bringen. Wo will ich jetzt raus?
Ich frage Sie jetzt anders. Sie haben ja Depressionen, das ist kein sehr angenehmer Zustand, nämlich, stelle ich mir jetzt vor. Sie schildern aber Ihre Muse so, als könnten Sie dem durchaus etwas abgewinnen. Reden Sie da jetzt für die Muse, um die Depression etwas zu beschönigen, oder geht es Ihnen wirklich
das
so?
Das, denke ich, haben Sie richtig. Richtig, sehen Sie richtig. Es ist verdammt schwierig, mit Depressionen zu leben. Und vor allem auch dann, wenn man irgendwann mal feststellt, ja, du hast diese Krankheit nun, und das kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Man ist in Frankreich in den Ferien im August, es ist heiß wie verrückt und plötzlich funktionieren einfach dann die Synapsen nicht mehr richtig. Also das heißt, die Botenstoffe werden nicht mehr richtig in dem Kopf zu den Synapsen transportiert. Man ist dann plötzlich einfach krank. Und man könnte ausrasten einerseits, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, man fällt einfach in eine lethargische Krankheitssituation rein.
Also man wird regelrecht ausgebremst.
Genau. Und dies dann in der Öffentlichkeit zu beschreiben, ist wahnsinnig schwierig. Ich habe ja von Geburt her eine Sehbehinderung. Da habe ich vielleicht auch etwa mit 20, 25 gelernt, darüber zu sprechen. Genauso habe ich es dann später gemacht, als ich Depressionen bekam. Ich wusste einfach, ich habe spät gelernt, über meine Sehbehinderung zu sprechen. Heute werde ich früher über meine Krankheit sprechen. Und das kam eigentlich auch immer gut an. Nur ist es oft dann für mich mühsam zu erklären, was ist denn Depression? Also wie krank fühlt man sich? Ich kann nicht erklären, ich kann nicht rüberbringen, wie krank man sich wirklich und scheiße, Entschuldigung, fühlt.
Und damit stehen Sie wahrscheinlich etwas außerhalb dann.
Und damit steht man ganz sicher außerhalb.
Herr Basler, Sie werden ja auch zu einem gewissen Grad von Ihrer Gesellschaft, Ihrer sozialen Gruppe ausgeschlossen, wenn Sie einfach kommen und sagen, ja, ich leiste mir den Luxus, ich arbeite jetzt nicht für Geld. Das gilt ja mindestens in Basel als anstößig.
Aber damit kann ich relativ gut umgehen, indem ich das nicht so offen sage, indem ich ab und zu auch wieder einen Artikel schreibe, also eben, indem ich auch Arbeiten erledige, die ich vorzeigen kann, indem ich mich engagiere in ehrenamtlichen Tätigkeiten oder fast ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen mir und Herr Berner, dass ich mindestens so tun kann, als wenn ich wirklich gewollt hätte, dann wäre ich voll im Arbeitsprozess drin und erfolgreich. Ich denke mir manchmal, faktisch kann man nicht behaupten, dass man das Leben plant und niemand weiß wahrscheinlich so genau, warum er genau dort gelandet ist, wo er schließlich landet. Also möchte ich das auch nicht beanspruchen. Ich habe zu Beginn ja auch schon gesagt, ich sehe meine Form des Müßiggangs oder der Distanz zum Erwerbsarbeitsleben ja, ich würde auch nicht sagen, ich habe das gewählt. Ich bin nie am Morgen aufgewacht und gesagt, so, ich nehme jetzt meine Möglichkeiten wahr und höre auf, im Erwerbsarbeitsprozess gefangen zu sein und mache jetzt was anderes. Das hat sich so schleichend ergeben. Aber ich lebe immerhin mit der vielleicht Fiktion, dass ich es auch anders hätte tun können. Und ich denke, das ist bei Ihnen, Herr Berner, aufgrund Ihrer Depression eine andere Geschichte, dass Sie wahrscheinlich nicht erzählen könnten. Wenn ich nur gewollt hätte, hätte ich auch ganz anders gekonnt.
Das habe ich wahrscheinlich zu Beginn gemeint, wie ich gesagt habe. Müßiggang war für mich eigentlich nur positiv besetzt. Deshalb hatte ich auch unter anderen Umständen auch gewählt, teilzeitmäßig zu arbeiten. Und heute ist das natürlich tatsächlich einfach nicht mehr so. Ich bin eigentlich vergewaltigt dazu und möchte durchaus zwischendurch wieder mal rausgehen. Also es entwickelt sich im Augenblick vielleicht die Möglichkeit, wieder ein bisschen in die Politik einzusteigen, was ich schon vor 12, 14 Jahren war. Ich möchte irgendwo mitreden und vielleicht sogar auch gewissen Ecken da kundtun, wie ist es zu arbeiten in der Öffentlichkeit mit Depressionen. Aber ich könnte mich wohl möglicherweise dann so für so etwas einsetzen, lebe aber er dann eigentlich auch immer wieder mit der Angst, ich pack's dann nicht, ich steh's dann nicht durch. Und dann hilft mir niemand mehr. Wenn ich wieder runterfalle, dann kann nur ich mir selbst helfen, vorausgesetzt es geht.
Herr Basler, Sie haben vorhin gesagt, es sei bei Herrn Berner etwas anderes, weil er, wie jetzt gerade auch sehr eindrücklich beschrieben hat, manchmal vielleicht einfach nicht kann. Sie haben die Illusion, Sie haben es auch so gesagt, dass Sie könnten, wenn Sie wollten. Ist das tatsächlich so? Also könnten Sie jetzt wieder ins Erwerbsleben einsteigen oder sind Sie auch schon out?
Ich glaube, realistischerweise müsste ich sagen, mit meiner Arbeitsbiografie anstellen wird mich wahrscheinlich niemand.
Mehr?
Das ist niemand mehr. Da fehlt mir zu viel. Auf der anderen Seite, meine Chance ist, und die ist realistisch, im selbstständigen Bereich zu arbeiten. Ich habe meine kleine Firma und die verdient nicht viel Geld, weil sie in einem Geschäftsbereich tätig ist, den man zuerst noch entwickeln muss. Und das empfinde ich natürlich auch als Privileg, sich einer Arbeit, die man als sinnvoll empfindet, widmen zu können, zu sagen, ich kann warten, das kommt dann irgendwann. Der Vorteil ist, wenn es dann nicht geht, wäre es auch nicht tragisch. Und auf einer anderen Ebene, das müsste man dann schauen, ich bin ja sozusagen ein Pfarrer auf Halde. Also ich glaube, wenn es einen Mangel gibt an Pfarrern, dann hätte ich wahrscheinlich sogar eine Chance, dort wieder unterzukommen.
Wenn Sie sich so als Kind erinnern, also Müßiggang hat ja auch mit faul sein können zu tun. Herr Berner, waren Sie ein fleißiges oder eher ein faules Kind?
Ich mag mich erinnern, dass ich eigentlich ein sehr schnell irritiertes Kind war. Fleißig in meinen Gedanken, aber äußerlich, denke ich, konnte man das nicht so feststellen.
Also Sie mussten nicht die ganze Zeit irgendetwas tun? Von sich aus? Fleißig sein, gute Noten?
Naja, das mit den guten Noten, das war natürlich selbstverständlich. Ich komme so aus einem bürgerlichen Haushalt und Druck war schon immer irgendwie da. Ich war sehr schnell immer irritiert von Äußerem. Ja, also ich war dann gerne alleine für mich. Ich konnte mich stundenlang in Spielen vertiefen. Das war schon so. Das war dann auch wieder toll mit meinem Sohn, weil dann durfte ich ja das wieder.
Also das ist ja auch ein Inbegriff von Müßiggang, dass man sich verliert in seinen Gedanken, in seinem eigenen Tempo, in seinem eigenen Rhythmus. Das wäre ja auch eine Definition von Müßiggang.
Das wusste ich natürlich als Kind nicht und das fällt mir auch erst jetzt auf.
Wie war das bei Ihnen, Herr Basler? Waren Sie ein fleißiges Kind, ein gedrücktes Kind oder ein faules Kind, ein müßiggängerisches?
Ist für mich schwierig zu beantworten, weil an so frühe Phasen habe ich wenig Erinnerungen. Ich habe nicht gelesen wie andere Kinder oder wie man es gern gehabt hätte. Mein Bruder konnte sehr gut lesen und sich zurückziehen. Ich habe mich immer stören lassen. Ich habe Comics geliebt. Ich sage heute noch manchmal, meine ganze Bildung habe ich eigentlich aus dem Donald Duck von Karl Barks, aus den Geschichten. Ich habe dann später, hatte ich das Glück, in der Schule ist mir relativ leicht gefallen. Ich fühlte mich zwar immer am falschen Ort, aber hatte dann auch keinen Grund, ein anderes Projekt zu wählen, weil man gesagt hat, das geht ja so gut und so Ring von der Hand. Was tust du denn so blöd? Also mach die Schule fertig, mach die Matur und studier dann. Hat dann mit 16 begonnen, mich einer Jugendgruppe zu engagieren und einer kirchlichen Jugendgruppe. Dort haben wir Musik gemacht, wir hatten eine Band, wir hatten einen Chor, wir hatten eine Werkstatt. Also das war eigentlich mein Leben, war neben der Schule und neben der Familie. Und eigentlich kein Müßiggang, aber so ein selbstgewähltes Projekt. Also so kann man es vielleicht sagen. Dort hat sich schon was abgezeichnet, dass ich wählen die Chance hatte, wählen zu können, was mir wichtig ist und wofür ich meine Zeit einsetzen möchte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.